Ja, herzlich willkommen zur 9. Ausgabe von Freiburg Digital Gestalten. Wir widmen uns heute ein weiteres Mal der Politik, aber dieses Mal auf Bundesebene. Und dafür haben wir eine sehr bekannte Politikerin eingeladen, die auch sehr viel Wissen zu dem Bereich Digital Transformation mitbringt. Saskia Esken, die vielleicht noch ein, zwei Worte zu sich selbst nochmal sagt, für die Menschen, die sie eventuell doch nicht kennen sollten.
Hallo Dejan. Hallo Solveig. Dejan und ich, wir kennen uns aus dem Thema digitale Bildung, weil wir da schon ein bisschen was zusammen gemacht haben. Ich bin seit 6 Jahren im Bundestag, war in der ersten Legislatur Mitglied im Ausschuss Digitale Agenda und Bildung und Forschung. Daher kommt das Thema sozusagen. Und jetzt in der zweiten Legislatur war ich dann auch noch im Innenausschuss. Jetzt bin ich aber seit 6. Dezember Bundesvorsitzende der SPD geworden in einem verrückten Auswahlprozess, den sich die SPD im letzten halben Jahr sozusagen angetan hat. Zusammen mit Norbert Walter-Borjans, wir sind eine Doppelspitze. Und ja, ich trage jetzt die Digitalisierung, da ich die ja im Herzen trage und im Kopf auch ein bisschen in die Bundespolitik, auch in die politischen Redaktionen. Ich war, also wenn du sagst unbekannter oder jetzt bekannter, ich war ziemlich bekannt, glaube ich, bei den Fachjournalisten, aber bei den Politikjournalisten eigentlich kaum. Und wir reden jetzt öfter auch mal da über Digitalisierung. Das ist ganz spannend.
Genau. Und du bist auch Informatikerin, bist außerdem auch Mitglied bei D64 schon relativ lange. Stimmt. Das heißt, ja. Du hast schon einen Impuls, das man schon weit vorweggenommen. Das heißt, dass die Menschen im Internet dich eigentlich kennen. Und das jetzt gar nicht nur die Leute aus deiner Partei, sondern auch eben Menschen, die jetzt nicht in der SPD tätig sind, weil du einfach sehr viel im Internet lebst und im Internet schreibst. Und jetzt ist es aber so, dass du jemand bist mit ganz viel Expertise. Wie erlebst du denn aktuell die letzten Wochen in Bezug auf diese gravierenden Veränderungen des Arbeitsalltages oder des Alltags allgemein? Wie erlebst du sie jetzt auf bundespolitischer Ebene? Das heißt, welche Sachen haben sich da verändert? Welche Einschränkungen? Welche Entwicklungen? Das würde uns wahnsinnig interessieren.
Also es ist natürlich so, dass die vielen Kommunikations- und Kollaborationsformate, die wir hier und da benutzt haben, auch nicht jeden Tag und auch nicht nur, dass die jetzt dermaßen flächendeckend um sich greifen, das ist wirklich irre beeindruckend. Ja, also wir sind ja alle nur noch über Telefonkonferenzen, Videokonferenzen miteinander verbunden. Die werden auch natürlich entsprechend vorbereitet mit Dokumente per E-Mail hin und her schicken. Vielleicht sind noch nicht so viele jetzt auf Plattformen oder in Clouds unterwegs oder wie auch immer, aber also es ist ein anderes Arbeiten als bisher, ne? Und ein Stück weit ist das total spannend und ich freue mich drüber, dass das auch im normalen Arbeitsalltag und im normalen politischen Alltag Einzug hält. Ich sehe aber auch, dass die Konferenzen, die man auf die Art und Weise, die Sitzungen, die man auf die Art und Weise ersetzt, veranstaltet, dass die einen anderen Charakter haben, dass wir erst noch lernen müssen, damit umzugehen. Ich finde ja schon, unsere Präsenzsitzungen sind nicht sonderlich gut, nicht durch und durch effizient. Ehrlich gesagt ist es auch gut so, weil wir quatschen auch mal so. Das fehlt uns jetzt, weil die Telefonkonferenzen immer extrem durchgetaktet sind und wir versuchen, das, was wir bisher in einer Stunde geschafft haben, in eine halbe Stunde reinzupacken und dann gleich nochmal eine Schalte, Und du hast, also ich habe dann telefoniert von morgens 7:30 bis abends 10:00 und habe eigentlich das Gefühl, ich habe mit niemand gesprochen. Und ich glaube, da müssen wir noch ein bisschen weiterentwickeln. Wir haben dann auch zu wenig Zeit zum Nachbearbeiten. Die nehmen wir uns auch zu wenig. Dann wird wieder viel gequatscht und nichts gemacht oder kommt nichts dabei raus. Ja, einschränken muss ich sagen. Wir haben in den letzten Wochen so viel Politik gemacht wie selten in so einer schnellen Zeit. Also ist wohl offensichtlich doch was bei rausgekommen.
Und erlebst du es aber auch so, dass...
viele andere Bereiche auch.
Und erlebst du es aber jetzt so, dass da auch Menschen jetzt sagen, Mensch, Saskia, dieses Internet, da kennst du dich so aus, kannst du mir da helfen? Also gab es das oder gibt es immer wieder?
Ja, also die Leute, mit denen ich da jetzt zu tun habe, die haben alle Unterstützungssysteme im Hintergrund, die brauchen mich da nicht, sondern die haben Büroleiter oder technische Abteilungen in irgendwelchen Ministerien, die sie da unterstützen, da brauchen die mich nicht. Bei der Auswahl der Tools stehen auch die Institutionen dahinter. Wir sind jetzt hier heute bei Zoom. Andere verwenden WebEx oder Google Hangouts oder was es alles gibt. Ja, zum Beispiel. Am Ende kommt es darauf an, dass man persönlich damit zurechtkommt. Und ich finde noch viel mehr eben, dass man auch mit der Art der Kommunikation zurechtkommt. Ja. Und was ich auch total faszinierend finde, ich habe einen virtuellen Redaktionsbesuch zum Beispiel gemacht bei der Stuttgarter Zeitung über WebEx. Mhm. Wir sehen abends bei den Tagesthemen zugeschaltete O-Töne aus Wohnzimmern, die qualitativ so beschissen sind, dass es kaum zum Ausfalten ist. Aber wir nehmen das alles hin, weil ja jetzt gerade irgendwie Corona ist. Ich finde es schon irre, ja. Wo man bisher, also da mussten immer irgendwie 5 Kameraleute kommen und nochmal extra ausleuchten, was weiß ich. Und jetzt sagen wir, ey, ist Corona, ist alles gut, ja. Und es geht doch eher um die Botschaft als um das Bild. Das ist schon, finde ich, faszinierend,
ja. Ja, mich würde vor allem interessieren, also du bist ja sehr viel auf Twitter und allen anderen Social Networks auch unterwegs. Und ich glaube, bei dir hat sich die Kommunikation ja gar nicht so stark geändert. Aber wie nimmst du das vielleicht auch von deinen Kollegen wahr oder ja in der Gemeinschaft? Hat sich da was verändert, seit es jetzt in der Krisensituation ist?
Also für mich hat sich in der Krisensituation die Kommunikation nicht verändert, aber dass ich Parteivorsitzende bin, das hat schon was verändert. Ich habe jetzt nicht 7.000 Follower bei Twitter, sondern 58.000 und ich kann leider nicht mehr so, so viel auf die ernst und gut gemeinten Kommentare, interessante Diskurse und so weiter eingehen, wie ich das bisher konnte, weil einfach so viel Müll da auch ankommt. Das muss man ja ehrlich auch mal so sagen, wie es ist. Ja.
Und, das heißt, du machst das alles selbst noch?
Twitter ja. Okay. Und Facebook macht alles mein Thema, weil ehrlich gesagt, nach meinem Empfinden, Facebook sich nicht mehr lohnt. Ich verwende das nur noch als Broadcasting, weil was da in Kommentaren kommt, das ist einfach nur, das kannst du alles in die Internet reden. Echt, sorry, ja, tut mir leid, aber ist so. Und insofern, also ja, das mache ich selber. Das ist auch eine sehr spontane und es lebt auch durch Authentizität. Dann kannst du nicht irgendwie jemand anders mit beauftragen. Wenn ich bei Christian Lindner irgendwie TL-Team Lindner lese, dann denke ich, ja, eigentlich wollte ich mit ihm sprechen. Ja, das ist dann irgendwie nicht das, was man eigentlich erwartet. Das ist, glaube ich, auch das Missverständnis, das viele haben. Dass eben die sozialen Netzwerke nicht ein weiterer Broadcasting-Kanal sind, sondern dass das auf Dialog ausgelegt ist. Und wenn man dazu nicht bereit ist, dann sollte man es eigentlich lassen. Frisst aber Zeit, klar.
Jetzt gibt es aber auch nochmal eine andere Perspektive. Wenn du sagst, das ist in dem Fall auf Kommunikation ausgelegt, das heißt, da muss ich dementsprechend noch 1:1 dann vor Ort sein oder im Netz sein und muss auch die Sachen eingehen können. Wie ist es denn? Parteiintern gibt es ja nochmal auch diese Perspektive. Und dann, dass man natürlich sagt, aber eigentlich bist du jetzt an der Parteispitze. Das heißt, eigentlich müsstest du ja vorher mit allen abgesprochen haben, bevor du irgendwas überhaupt schreibst. Wie ist es denn in dem Rahmen für dich?
Also es ist natürlich wichtig, dass ich mich, was die inhaltlichen oder wenn man mal neue Themen setzt und zu einem Thema bisher noch gar nichts gesagt hat, dass ich mich da vor allem mit Novabo abspreche, dass wir uns nicht widersprechen. Da gab es einmal den Fall, das ist auch viel kritisiert worden dann im Zusammenhang mit den Ausgangsbeschränkungen, Ausgangssperren. Darüber habe ich geschrieben, über Ausgangssperren, dass ich finde, dass ein freiheitlicher Rechtsstaat das nicht gut vertragen kann. Wir haben auch keine Ausgangssperren, wir haben Kontaktbeschränkungen, ja. Und da war er dann anderer Meinung und das hat man auch bei Twitter so gemerkt, ja. Das finden dann manche ganz schlimm. Ich finde es nicht so dramatisch, ehrlich gesagt, aber klar, also da sollten wir uns schon absprechen. Aber ich muss jetzt nicht jeden Tweet erstmal im Präsidium genehmigen lassen. In der Wahrheitsbehörde.
Proved.
Genau, zack. Nee, das ist tatsächlich nicht so. Trotzdem, also da ist ein anderer Filter drin, der ist eher in meinem Kopf, dass ich eher gucke, was also mehr als früher, ne, was sage ich, was nicht auch, weil Leute antworten, die sich auf einen bestimmten Zusammenhang beziehen, aus dem Zusammenhang hochziehen und 2 Jahre später nochmal fragen, wie hat sie das wohl gemeint? Ja, das ist ja mit diesem Sozialismus-Tweet. Der nicht nur negativ ist oder sowas ähnliches, wird ja immer wieder hochgezogen. Mhm. Das kann ich irgendwie Uhr nachstellen. Das kommt immer wieder das Ding. Und das war halt eine ironische Antwort auf eine, aber na, lassen wir das. das, da macht man einfach sich dann ein bisschen mehr Gedanken und das hilft auch. Ne? Das, ich denke an die, muss da denken an die Antwort von Twitter auf die immer wiederkehrende Anforderung, wann kommt endlich der Bearbeiten-Modus für Tweets? Und die sagen dann, es gibt einen Bearbeiten-Modus, it's in your brain. Also denk einfach vorher nach, bevor du was schreibst. Bearbeite im Kopf und dann, ja genau, das ist ganz, muss man halt so ein bisschen gucken.
Würdest du denn sagen, dass jetzt diese Art und Weise der Kommunikation, ich meine, du, bei dir geht es jetzt ja darum, dass du eigentlich durch deine Kommunikation, wenn ich das so beschreiben darf, von meiner Perspektive aus, A, informierst, aber natürlich auch in Dialog gehst. Das heißt, das, was du machst, ist ja auch eine Form von Bürgerbeteiligung. Ist es so, dass du denkst, dass diese Form, also, dass Leute einfach versuchen, jetzt das mehr zu machen, das heißt auch Leute, die es vielleicht vorher nicht gemacht haben, dann da zuschauen, mitlernen und sagen, den Weg gehe ich auch. Also jetzt, ich meine jetzt nicht vielleicht so Beispiele direkt aus der Bundesebene, aber vielleicht auch aus anderen Bereichen, also vielleicht auch, dass du eine Vorbildfunktion hast in dem Bereich. Kriegst du da eine Rückmeldung oder erfährst du da Dinge?
Also ich kriege eine Rückmeldung von denen, die da mit mir sprechen und mir folgen, dass auch Leute mal, also ich gehe ja auch mal in Debatten mit Leuten, die mir anfangs erst mal irgendwie ans Bein pinkeln und ich lasse mich dann davon nicht beirren und gehe trotzdem mal rein. Die sind dann meistens ziemlich überrascht, dass sie überhaupt eine Antwort bekommen. Und am Ende ist man vielleicht trotzdem nicht einer Meinung, aber also die bedanken sich dann auch mal, dass man überhaupt bereit war, in Dialog zu gehen. Ja. Und das macht schon auch was aus, glaube ich, und das wird auch wahrgenommen. Aber nochmal, das kostet natürlich auch unheimlich viel Zeit. Das muss man einfach mit einrechnen, ja. Und ich lege jetzt aber halt einfach nicht so viel. Deswegen bin ich übrigens auch, zwar habe ich einen Account, aber das ist eigentlich tot. Jetzt Insta und Stories und so, das ist einfach nicht so meine Welt. Vielleicht muss ich mir das auch noch aneignen, keine Ahnung. Ich arbeite nicht viel mit Bildern, sondern eher mit Sprache und vor allem mit Dialog. Mit Dialog vor allem. Also das auch im Hin und Her entwickeln sich dann einfach auch Dinge. Ja.
Ob das weißt, als bei Instagram Vorbild aber auch coole Optionen gibt, das sage ich dir gleich. Also da kannst du auch. Das ist
Da reden wir nochmal. Ich müsste da mal Zeit für haben. Echt, das sind solche Zeitfresser, das ist einfach irre.
Ja.
Ja, aber also. Weil du jetzt auch nach intern fragst, intern haben wir natürlich nochmal andere Kommunikationskanäle. Wir haben halt uns einen sicheren Messenger gesucht, in dem wir zusammen auch kommunizieren können. Die SPD, also habt ihr vielleicht gesehen, die hat auch bei Telegram verschiedene Bots und Channels, mit denen man dann auch ein bisschen auch Nachrichten verbreiten kann. Das ist auch keine richtige Kommunikation, logischerweise, ja. Jedenfalls kein Dialog, aber es ist eben Format, um Informationen an interessierte Menschen auszustreuen. Es sind halt unterschiedliche Formate, unterschiedliche Wege neuer politischer Kommunikation. Aber dass Abgeordnete und natürlich auch Parteivorsitzende, dass sie irgendwie die Aufgabe haben, auch mit Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch zu gehen, ist ja eigentlich jetzt normal. Ja, ist halt aber im Normalfall Wahlkreisarbeit und eigens inszeniert, wenn man so will. Oder am Rande von, was auch immer, irgendwelche Veranstaltungen, dann wird man angesprochen und so und debattiert da. Und ich habe halt auch andere Wege der Kommunikation.
Genau. Solveig, hast du noch eine Frage, sonst würde ich nachlegen?
Du darfst nachlegen, wenn du magst.
Der Martin Fuchs hat mal bei der ersten Folge, die wir hatten zum Thema Politik, hat er darauf verwiesen, dass man jetzt Dinge auch beschließt über so digitale Formate und so Dinge schneller beschließt. Und da hat er gemeint, der Vorteil wäre es, dass man dadurch einfach schneller oder effizienter Gesetze umsetzen kann. Aber der Nachteil, den er darin sieht, oder die Gefahr, dass natürlich doch gewisse so eine Zeit fehlt, um Dinge zu reflektieren oder auch vielleicht eine Rückmeldung aus Bereichen zu bekommen, die man jetzt dann nicht mehr bekommt. Das heißt, dass dann Leute Kritik äußern, vielleicht auch berechtigt ist, dass das einfach dann auch wegfällt. Wie siehst du das in dem Bereich?
Ja, ich weiß nicht, also natürlich klingt logisch, dass durch eine Beschleunigung auch Zeit verloren geht, aber durch die digitalen Formate lassen sich ja auch Beteiligungen und lassen sich Anhörungen, lassen sich Fachgespräche sozusagen parallel und noch viel, viel umfassender, umfangreicher veranstalten, als es im Moment der Fall ist. Also im Moment ist es so, wenn wir normalerweise Gesetze beschließen, dann kommen die in erster Lesung in den Bundestag. Vorher gab es übrigens schon Verbändeanhörungen und Referentenentwürfe hin und her, aber jetzt das rein parlamentarische Verfahren, erste Lesung im Bundestag, dann wird es im Ausschuss beraten und dann gibt es meistens auch ein Fachgespräch oder eine Anhörung. Und da werden bestimmte Leute eingeladen. Das sind dann diese Fachleute, die Experten, die sprechen dann dazu. Wir stellen Fragen. Zuhörer sind nur Zuhörer. Und das ist halt begrenzt auf eine bestimmte Anzahl von Fachleuten. Und dann geht man mehr oder minder befriedigt aus dem Ding raus. Macht dann eventuell in extra Beratungen, Berichterstattergesprächen nochmal Änderungen an dem Gesetz, bevor es dann in zweiter, dritter Lesung beschlossen wird. Und jetzt, vorletzte Woche, diese Sachen, die haben wir ja innerhalb einer Woche, am einen Tag erste Lesung, am zweiten, zweite und dritte Lesung. Und danach war der Bundesrat mit erster und zweiter Lesung und dann kam der Bundespräsident, innerhalb von einer Woche haben wir Gesetze fertig gemacht. Das sollte man nicht immer so machen, auf gar keinen Fall. Deswegen war es auch wichtig, dass wir diese Gesetze zu einem großen Teil mit Befristung versehen haben und mit Ablaufdatum sozusagen, gerade die Veränderungen im Infektionsschutzgesetz, die ja auch Einschränkungen der Freiheitsrechte bedeuten. Da war es wichtig, dass wir gesagt haben, das haben wir jetzt irgendwie mit heißer Nadel gestrickt. Und das ist der Situation auch angemessen, aber wenn wir bis in einem Jahr nicht eine neue Fassung beschließen, dann fallen wir automatisch ins alte Recht zurück. Das heißt, die Änderung hat ein Ablaufdatum, ein Mindesthaltbarkeitsdatum oder so ähnlich. Ja, das ist dann vielleicht schon wichtig. Es wird ja überhaupt viel gesagt. Wir haben ja öfter mal auch so Sunset-Klauseln, dass wir halt evaluieren nach einer bestimmten Zeit und dann soll nochmal was verändert werden. Neue Gesetze erstmal ausprobieren. Ja, dass wir eben auch so Sandboxing und halt Dinge nicht 10 Jahre lang entwickeln, sondern einfach mal ausprobieren und dann gucken. Das sind alles so auch agilere, schnellere Vorgehensweisen, andere Vorgehensweisen, die könnten da Veränderungen bringen. Die Frage, ob man da elektronisch drüber abstimmt oder nicht, das macht erstmal nicht den großen Unterschied. Jetzt im Moment haben wir ja dann eben Abstimmungsregeln, die dazu führen, dass wir nicht alle da sein müssen, ne? Damit wir eben auch die Abstandsregeln und die Kontaktbeschränkungen einhalten können und den Infektionsschutz im Bundestag. Aber ob wir das jetzt elektronisch machen würden oder nicht, das macht ja keinen Unterschied. Aber auf der anderen Seite, wenn wir jetzt irgendwie für die Landtagswahl in Baden-Württemberg oder für die Bundestagswahl im nächsten Jahr Listen aufstellen müssen, aufstellen wollen. Dazu müssen Parteien Versammlungen abhalten. Das steht so im Parteiengesetz. Ich weiß noch nicht, wann der Tag kommen wird, wo wir sowas wieder machen können. Ja? Das muss man wissen. Entweder fallen die Wahlen aus oder wir lassen uns was einfallen am Parteiengesetz und machen da Veränderungen. Ja, das sind aber dann auch, das sind dann keine Veränderungen für jetzt mal eben, sondern die müssen wir uns dann ein bisschen besser überlegen.
Das ist natürlich auch eine spannende Frage, wie dann ein rein digitaler Wahlkampf aussieht ohne gemeinsame Versammlungen, weil das ja eigentlich die Präsentationsfläche dementsprechend für die Politiker ist. Ja. Und wenn es das dann nicht mehr gibt, wenn das nur noch im Digitalen stattfinden kann, dann wird wahrscheinlich da auch ein Gefälle da sein zwischen denen, die eh schon digital unterwegs sind und wissen, wie es funktioniert, und denen, die es vielleicht nicht so gut wissen.
Ja, ja.
Die Solve ist ja beim Amt für Digitalisierung und IT, also DIGIT. Und, ja. Und das ist so ein Thema, was ich gerne mit dir ansprechen würde. Und zwar gibt es immer bei der Frage, wie digitale Transformation gelingen kann, ob jetzt im Unternehmen, in Politik oder wo auch immer, in der Verwaltung, immer der Elefant im Raum ist, braucht es ein eigenes Amt dafür, ein eigenes Ministerium und einen eigenen Bereich mit Menschen, die sich darum kümmern, oder ist es so eine Sache, die alle betrifft?
Und diese Willst du jetzt, dass ich meinen Job loswerde?
Nein.
Das heißt, diese Frage
geht ist, auch an dich. Ob du eine Stabsstelle sein könntest oder ob es ein eigenes Amt braucht oder ob es eine Abteilung dafür braucht. Darum
also ich bin ja eine Stabsstelle.
Und kein Amt. Trotzdem heißt der Amt für Digitalisierung ist irgendwie ein, wie soll ich sagen, ein...
Widerspruch in sich. Genau, wir heißen ja eigentlich Digit und das Amt kommt ja eigentlich in unserer Bezeichnung gar nicht vor. Also wir sind eigentlich nur Digitales und IT. Aber man sagt es halt immer dazu, rein aus Gewohnheit.
Genau. Wie siehst du das
Jan
jetzt?
Jan will mich ja aufs Glatteis führen. Das weiß ich ja. Er will mit dir drüber diskutieren, mal wieder, ob wir ein Digitalisierungsministerium brauchen. Ich finde immer noch, die Digitalisierung ist nicht so neu, dass wir jetzt da ein eigenes Ministerium für brauchen. Und ist dieser Prozess dann irgendwann abgeschlossen und wir sind digitalisiert, dann brauchen wir das Ministerium nicht mehr. Wenn es so wäre, dann würde sich die Frage stellen, dann, ob das die richtige Organisationsform ist. Deswegen, ich bin weiterhin der Auffassung, dass die Digitalisierung alle Ministerien angeht und zwar für immer. Und ich will denen weder ihre Aufgaben noch ihre Pflichten wegnehmen und ich will die nicht aus der Pflicht entlassen. Und wenn es um solche Querschnittsaufgaben geht, die gesteuert werden müssen, dann geht es eben auch darum, dass die Führung, dass der Kopf auch entsprechend da unterwegs ist. Und deswegen ist eine Stabsstelle eigentlich die richtige Einrichtung, meiner Auffassung nach. Mhm. In der Praxis kann man jetzt in Berlin und in der Bundesregierung sich fragen, ob es funktioniert, klar. Aber ehrlich gesagt, der oder die eigenständige Digitalministerin mit eigenem Haus, die sitzt halt im Kabinett mit am Tisch als gleichberechtigte Person neben anderen Ministern. Und die kann keinen Arbeitsminister und keinen Innenminister anweisen, irgendwas zu machen. Die Bundeskanzlerin kann das. Es ist der Unterschied. Die hat Richtlinienkompetenz. Und deswegen, es ist eine Führungsaufgabe, wenn man so einen Schwerpunkt auch stärken will, dann ist es eine Führungsaufgabe und damit steht und fällt, ob es funktioniert. Und am Ende ist die Organisationsform, finde ich, nicht so wichtig. Und ich glaube, kein Ministerium, kein Arbeitsministerium, kein Innenministerium, kein Wirtschaftsministerium würde sich die Zuständigkeiten wegnehmen lassen. Weil dazu sind sie ja doch irgendwie zu sexy. Ja, und es kann sein, dass vieles nicht funktioniert, aber die werden sich das nicht wegnehmen lassen.
Aber, und jetzt möchte ich gar nicht widersprechen, ich möchte nur eine andere Perspektive eröffnen. Und zwar sagen die Leute, wenn du natürlich so ein eigenes Ministerium hättest, hättest du aber zumindest Mittel. Das heißt, du hättest einfach Kohle, die du einfach konkret für Dinge einsetzen könntest, um Veränderungsprozesse einzuleiten. Vielleicht auch Unternehmen machen es ja zum Beispiel ja auch so, sie sagen, innerhalb eines Unternehmens hast du halt eben so einen Teil, der ausgelagert ist, wo Transformationsprozesse stattfinden und die wiederum dann in Betrieb hineinwirken sollen. Und wie so ein Role Model, die einfach Dinge vorleben und wo man auch Sachen testen kann. Und da habe ich mir einfach überlegt, inwiefern sowas auch für die Politik funktionieren könnte.
Also es gibt die verrücktesten Organisationsformen. Das Gesundheitsministerium hat ein Digital Hub.
Der Arbeitsminister.
Der Arbeitsminister hat was Ähnliches. Das ist die Denkfabrik innerhalb des Ministeriums, aber auch eine agile Organisationsform. Also da ist auch wieder ein extra Ministerium mit den entsprechenden Strukturen, wie Ministerien halt auch eben strukturiert sind, mit Z-Abteilungen und bla bla, gar nicht der richtige, das ist nicht die richtige Lösung dafür. Und ein Digital Hub für alle Ministerien wäre es vielleicht auch nicht, weil die fachliche Breite gar nicht dann gegeben wäre und du immer auch die mit reinholen müsstest. Der gesundheitspolitische Digital-Hub, der muss ja am Gesundheitsministerium auch nah dran sein, um eben die Themen auch fachlich auch bespielen zu können. Ja? Also die machen mehr, als man sich vorstellen kann. Ehrlich gesagt ist die Klage ja mittlerweile eher, dass wir zu viele Gremien haben, die die Digitalisierung vorantreiben sollen, der Digitalrat und die Datenkommission, Datenethikkommission und was nicht alles. Ja. Insgesamt glaube ich, dass wir in den letzten Jahren schon einige Schritte nach vorne gemacht haben.
Und vor allem, wenn wir digitale Transformation so verstehen, wie wir es, glaube ich, alle drei verstehen, dann ist man da ziemlich schnell auch an anderen Themen dran, wie zum Beispiel auch an kulturellen Themen, dass es da vor allem auch um Veränderungsprozess geht und da ist es natürlich kann, also Björn, du kannst natürlich irgendwas auslagern und sagen, okay, da findet Innovation statt, aber wie kriege ich das Ganze wieder zurück in die Linie im Endeffekt? Das ist super schwierig. Von dem her muss natürlich auch die Veränderung dort stattfinden. Und sind wir auch als kleines U-Boot in ganz unterschiedlichen Projekten unterwegs, um da Veränderung voranzubringen.
Ja, jetzt haben wir immer gedacht, wer ist denn da der Treiber? Ja, wie kriegen wir es denn hin? Ich erinnere mich an meine erste Bildung in einer digitalen Weltveranstaltung da im Paul-Löbe-Haus, wo Handke, Professor Handke sagte, die Studierenden als Kunden sozusagen, als Klienten der Hochschule, die müssen das halt auch einfordern, wo soll sonst der Antrieb herkommen, moderne Lehre zu machen. Und der Haken ist ja ehrlich gesagt die nicht moderne Lehre, nämlich in der Vorlesung zu sitzen und zuzuhören oder auch nicht und seine Zeit abzusitzen oder da aktiv sich einzubringen, das ist halt auch eine Frage der Bequemlichkeit. Das heißt, also Dejan wird es wissen, wenn man am Tag irgendwie an so einem Schulvormittag drei Gruppenarbeiten hat, dann ist man echt platt. Ja? Zuhören geht immer noch oder nicht zuhören geht noch am besten. Also hinten drin sitzen und ein bisschen im Stuhl kippeln. Das heißt, die Schülerinnen und Schüler und die Studierenden sind gar nicht so scharf drauf, unbedingt auf moderne Lehrformen und Lernformen, nicht immer. Daher kommt der Treiber nicht. Jetzt haben wir aber eine ganz verrückte Situation, nämlich wir haben einen Treiber von außen. Und das ist dieses scheiß Virus, ja, das uns alle irgendwie dazu zwingt, drüber nachzudenken, ob wir nicht auch anders vorankommen. Und deswegen habe ich ja vor zwei Tagen gesagt, als die mit ihren Schulöffnungen da ankamen, die Vorstellung daraus, also jetzt käme, wir fangen an mit Abschlussklassen und dann kommen die vierten und so weiter. Die Vorstellung, dass wir innerhalb einer überschaubaren Zeit zu einem normalen Unterrichtsgeschehen zurückkehren, so wie wir es bisher gewohnt waren, die ist, also das sollten wir uns abschminken, weil das wird so schnell nicht kommen. Und das heißt, wir werden noch sehr lang mindestens einen Teil des Unterrichts digital gestützt machen müssen, so wie es jetzt gerade im Moment ist. Ja. Und das heißt dann wiederum, es gibt Schülerinnen und Schüler, die daran nicht teilhaben können, weil ihnen die Geräte fehlen, schlicht und ergreifend. Und das ist ein Zustand, den wir zwei Wochen lang akzeptieren können und sagen können, naja, können wir ja nachholen. Das bisschen, was die jetzt verpasst haben, ist nicht so schlimm. Aber wenn das länger geht und wenn es sehr lange geht, dann geht es eigentlich gar nicht. Jetzt reden schon Leute von, oh Gott, da kommt eine wachsende Generation Corona heran, die dann lausige Bildung abbekommen hat. Das sollte vielleicht nicht sein, ja, sondern wir müssen natürlich für Bildungsgerechtigkeit und Teilhabe sorgen, soweit uns das irgend möglich ist.
Saskia, du, wir hatten heute, haben einen Artikel gelesen, wo über dich geschrieben wurde, und beim Lesen des Artikels habe ich wieder für mich herausgelesen, wie jemand beschreibt, wie du aufs Handy schaust die ganze Zeit. Und ich habe dann immer gedacht, ich habe so einen Tweet, der relativ durch die Decke ging, wo ich gesagt habe, die Smartphone-Nutzungsdauer, die kann man nicht reduzieren auf dieses Starren, die sagen meistens dann Starren auf Smartphones, sondern muss da schon genau gucken, was machen die Menschen eigentlich damit, und das Gerät einfach so ein Multifunktionsgerät und Kulturzugangsgerät ist. Jetzt ist die Frage, wenn diese Haltung, diese Vorstellung noch so verbreitet ist, was glaubst du, wie viele Jahre wir noch brauchen, bis Menschen nicht eine Saskia auf ihr Handy starren sehen, sondern eine Politikerin in der Kommunikation mit anderen Menschen?
Wie alt ist das Smartphone jetzt?
Ich glaube, 2009 oder so kam es raus, kann es sein?
Ja.
Also zumindest das iPhone, glaube ich. Ich glaube, irgendwie sowas.
11, 12 Jahre, sowas. Ja,
11, 12 oder 2008, irgendwie sowas, ja, genau.
Ja. Glaubst du, dass wir, weil du sagst, wie viele Jahre wird es noch dauern, glaubst du, dass wir in 10 Jahren noch Smartphones haben werden? Auf die wir sparen können?
Ich weiß es nicht.
Ja. Also ich glaube nicht, aber jedenfalls ist es nicht gesichert und deswegen weiß ich nicht, wie viele Jahre was noch dauert. Aber ich glaube, dass es normaler wird, mit den sozialen Medien und mit den digitalen Medien zu arbeiten, wie die auch immer dann beschaffen sein werden. Und ich glaube, dass mehr und mehr Menschen verstehen, dass man nicht nur Zugang zu Kultur hat, sondern auch Zugang zu anderen Menschen. Ja, wenn also Leute immer so klagen, zum Beispiel morgens in der S-Bahn, da sitzen die Leute und gucken alle auf ihr Handy und es ist so schrecklich, die sind alle so vereinsamt und sprechen nicht mehr miteinander. Also ich bin in anderen Zeiten auch schon S-Bahn gefahren, als es noch keine Smartphones gab. Ich bin ja schon ein bisschen älter. Und da haben die Leute sich immer, vor allem morgens, haben sich die Leute hinter der Zeitung versteckt. Die war großformatig, da passte man vollkommen dahinter. Da konnte man nicht mal gucken, wie die gucken. Aber ich meine, die haben Zeitung gelesen, haben da Nachrichten da und haben sich irgendwie drüber aufgeregt oder auch nicht, keine Ahnung, aber jedenfalls, ja. Und jetzt, wenn du jetzt Leute beobachtest und wenn du ein bisschen länger hinguckst, die auf ihr Smartphone starren, dann siehst du ab und zu mal wieder so ein Lächeln übers Gesicht huscht. Und dann an dem Lächeln kannst du erkennen, ob jemand über ein Gift grinst oder ob jemand lächelt, weil jemand anders was Nettes gesagt hat. Also ja, ob da soziale Interaktion stattfindet. Und das ist einfach, das ist, glaube ich, eine Wahrnehmung, die wir erst noch begreifen müssen, dass dieses Ding uns eben auch Kontakte zu anderen Menschen erlaubt in allen möglichen Lebenslagen.
Solve, magst du die Abschlussfrage stellen, die Glaskugelfrage?
Ja, mag ich. Und zwar, wenn du jetzt in die Glaskugel guckst, wie sieht denn dann Kommunikation vielleicht nach Corona oder in 10 Jahren aus? Wird sich da was verändert haben durch die Zeit, die wir jetzt durchgemacht haben? Wird es nachhaltig sein aus deiner Sicht oder wird sich eher nichts verändern?
Aber auch die Arbeit, also gerne auch die Arbeit, die was Politik angeht. Ja. Also nicht nur Kommunikation, sondern
die Arbeitsweise, Arbeit. Ja.
Genau.
In der Partei und extern und.
Ja. Ich glaube schon, dass sich das verändern wird, weil eben es auch kein, nicht so ein Strohfeuer sein wird. Wir werden noch lange anders arbeiten müssen, als wir es bisher gewohnt waren. Und wir werden es auch von dem, wie wir es jetzt gerade im Moment machen, weiterentwickeln müssen. Ich habe ja vorher gesagt, die Sitzungen in Videokonferenzen und Telefonschalten sind nicht besser geworden. Ja, im Gegenteil. Bis jetzt ist es noch so, dass auch Debatte schwerfällt mit 40 Leuten in der Schalte. Das müssen wir erst noch lernen, wie das eigentlich geht, Regeln dafür erfinden und auch Methoden bessere. Insofern glaube ich, wenn wir dann da auch besser werden, dann wird es auch befriedigender und dann werden wir da auch noch mehr drauf zurückgreifen. Tatsächlich ist es so, dass es ja schon sehr befriedigend ist, jetzt mit euch sprechen zu können, währenddessen in meinem Garten zu sitzen. Und nicht irgendwo hinreisen zu müssen, um euch zu treffen. Ich würde euch wahnsinnig gerne treffen, aber man kann das eben auch vermeiden. Man hat damit natürlich Zeit gespart, aber auch, also Lebenszeit, nicht Zeit, die man unbedingt dann gleich fürs nächste Meeting verwenden muss, sondern Lebenszeit. Man ist näher an der Familie dran, möglicherweise. Und da müssen wir auch noch lernen, uns abzugrenzen, diese Entgrenzungsproblematik. Ne? Mhm. Aber wir haben eben auch, wir haben natürlich auch CO2-Wirkung, ja, einfach durch weniger Mobilität. Und das sind ja alles Dinge, die wir mit bedenken sollten und dann tatsächlich hoffen, dass sich davon einiges bewahrt. Und darüber hinaus, jetzt haben wir nur über die Kommunikation gesprochen, darüber hinaus sind natürlich Beteiligungsformate schon auch jetzt insofern cool, als ich habe vorher von diesen Anhörungen gesprochen, da musst du aber nach Berlin reisen, um da dann drin sitzen zu dürfen und beteiligt bist du noch lange nicht, sondern du darfst nur zuhören, wenn du nicht Professor bist und da als Fachmann da sitzt, ja. Und jetzt haben wir die Möglichkeit eben auch online zu beteiligen und erstens für jedermann erreichbar, ohne mobil zu sein und ohne sich 3 Tage Urlaub nehmen zu müssen, aber auch zu unterschiedlichen Zeiten. Das heißt, also ich kann auch, der eine hat halt morgens Zeit und die andere erst spät abends, wenn die Kinder im Bett sind und trotzdem. Ja, und ich sage auch immer, in Versammlungen mit 50 Leuten, da gibt es eine bestimmte Art von Menschen, die da noch den Mund aufmachen, angesichts dieser großen Zahl, und die anderen sind still. Das ist aber nicht so, dass die Leute nichts zu sagen haben. Das ist nur, die schaffen das nicht, da aus sich rauszutreten in dieser Situation. Mhm. Die haben aber was beizutragen. Also diese eher introvertierten Persönlichkeiten, ich finde, die beteiligen wir zu wenig. Und das sind ja auch eben Wege und Chancen, ja, wie sich Dinge verändern können. Auch Kultur Zugang, weil du es jetzt gerade gesagt hast, hier in meinem Landkreis haben die Kulturschaffenden, die alle jetzt gerade keine Auftritte und keine Aufträge und infolgedessen auch kein Einkommen haben, die haben einen Kanal eingerichtet, eine Website, wo sie jetzt Veranstaltungen streamen, aber nicht irgendwie nachher verfügbar machen, sodass da jeder alles für Umweg gucken kann, sondern du musst halt zu der Zeit mit reinkommen und dann kannst du spenden und so. Das ist ziemlich, ziemlich cool, was sich da so entwickelt. Ja. Und ich denke, da ergeben sich auch Mehrwerte für eine Post-Corona-Zeit. Und ich finde das ganz gut und ich will es auch gerne treiben.
Super.
Saskia, also ich kenne deinen Terminkalender und ich weiß, dass du einer der wenigen Menschen bist, dessen Kalender noch voller ist als meiner. Und meiner ist verdammt
voll. Daher, echt, das muss man erst mal schaffen. Heute stimmt's nicht, heute habe ich einen Tag frei.
Ja, okay, gut.
Super. Ich war heute Morgen um 7 in Stuttgart beim MoMA, also im Morgenmagazin. Da war ich nicht, also ich war in Stuttgart, um im Morgenmagazin zu sein. Insofern war der freie Tag schon irgendwie ein bisschen verhagelt, aber seither habe ich frei.
Sehr schön.
Umso mehr. Jetzt darfst du weiter den Garten genießen.
Genau. Genau. Das heißt, wir sind dir sehr, sehr dankbar für deine wertvolle Zeit, die du genommen hast, um sich mit uns auszutauschen.
Total,
wünschen dir weiterhin viele dieser Tage, die du heute hast, auch ohne Fahrten. Das heißt, dass du ganz viel deinen Garten und deine Familie und dein Umfeld genießen kannst und wünsche dir weiterhin viel Erfolg bei allem, was du so anstellst.
Ebenfalls. Bleib gesund. Hat Spaß gemacht.
Danke. Ebenso.
Ciao.
Tschüss.